Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Ja, hallo und guten Morgen oder guten Mittag hier live aus Hamburg, aus unserem Studio. Wir haben heute den Live-Talk, wir müssen reden, mit Booking.com. Und ja, Booking, 309 Millionen Übernachtungen weltweit wurden alleine im zweiten Quartal dieses Jahres über Booking.com gebucht. In 220 Ländern und 45 Sprachen ist Booking verfügbar und in Deutschland entfällt der größte Anteil an Hotelbuchungen über Online-Buchungsplattformen auf Booking. Seit der Gründung vor 30 Jahren hat sich das Unternehmen also zu einer Marktmacht entwickelt. Aber dafür steht Booking auch in der Kritik. So gibt es zum Beispiel Stimmen, die sagen, Booking habe das Monopol ausgenutzt und es anderen Plattformen unter anderem durch die Bestpreisklauseln unmöglich gemacht, ebenfalls auf dem Markt der OTAs erfolgreich zu sein. Und erst in diesem Sommer haben rund 15.000 europäische Hoteliers eine Sammelklage gegen Booking eingereicht, um Schadenersatz für die gerade genannten Bestpreisklauseln zu fordern. Ein komplexes Thema also, das wir hier heute bei uns im Studio erörtern wollen, neben anderen Themen natürlich noch. Und ja, da begrüßen wir unsere Gäste. Einmal ist natürlich Alexander Krug, mein Chefredakteur dabei, der hier
halt
mit mir
Gast,
zusammen moderiert. Und ich freue mich sehr, dass Alexandra Wolfram, Leiterin für Regierungsbeziehungen, Public Affairs im Dachraum von Booking.com, hier heute bei uns ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, guten Morgen, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, wir freuen uns, dass du da bist. Du hast ja auch wirklich einen tollen Titel, Leiterin Regierungsbeziehungen.
Ist schon sehr lang, der Titel.
Der Titel ist lang, aber er klingt sehr
bedeutungsvoll. Sehr wichtig,
brauchst
finde ich auch.
Brauchst du in den Tagen wie diesen, mit einer Sammelklage, AB hat das angekündigt oder gerade anmoderiert, brauchst du diese Regierungsbeziehungen diesmal häufiger oder sind die dringender oder kommt es auf die gar nicht an, wenn es um die Sammelklage geht?
Regierungsbeziehungen sind immer wichtig. Es gibt ja sehr viele komplexe Themen, die uns beschäftigen, uns wie auch andere Marktteilnehmer. Das ist eigentlich der Hauptgrund für diesen Titel, das meine eigentliche Kernaufgabe ist. Ja. Mit der Sammelklage hat das jetzt zunächst im engeren Sinne mal nichts zu tun.
Okay.
Aber diplomatisch bist du schon mal.
Genau, das habe ich schon mal gemerkt. Genau, diplomatische Antwort. Regierungsbeziehungen sind immer gut.
Genau. Vorab, bevor wir so richtig ins Thema starten, nochmal den Hinweis. Wir sind hier eine Live-Sendung. Das heißt, sehr gerne auch Fragen stellen in unserem Live-Chat. Wir werden die dann im Laufe der Sendung gerne an Alexandra weitergeben. Und ja, also ich würde sagen, wir fangen dann mal auch mit dem Thema an, das natürlich auch die meisten unserer Zuschauer hier interessieren wird, und zwar die Sammelklage. Also es ist ja so, dass in Deutschland oder von den deutschen Hoteliers bereits eine Sammelklage läuft und die europäische Klage aber noch nicht eingereicht ist. Magst du vielleicht einmal erörtern, wie da der Stand der Dinge ist?
Ja, also zunächst mal danke für die Frage und danke, dass wir uns hierzu auch äußern können. Zunächst vielleicht mal vorausgeschickt, Meinungsverschiedenheiten mit unseren Partnern, sei es nun bei der laufenden Klage, sei es bei einer möglichen künftigen Klage, die wir noch nicht bekommen haben, die bedauern wir und wir nehmen das auch sehr ernst, ne? Das muss man erstmal dazu sagen. Mhm. Wir sind natürlich schon davon überzeugt, dass wir uns keinen Rechtsverstoß haben zu schulden lassen, aber trotzdem ist das natürlich eine Situation, mit der wir, die wir mit Besorgnis sehen und wo wir erstmal abwarten, was kommt. Also das deutsche Verfahren hast du gerade angesprochen, beziehungsweise das Verfahren von deutschen Hoteliers gegen Booking.com, das läuft. Da erwarten wir noch in diesem Jahr eine Entscheidung. Da werden wir sehen, was dann passiert. Mhm. Und wie gesagt, die europäische Sammelklage, die Hotrec sozusagen initiiert hat oder initiieren möchte, ja, da kennen wir auch nur die Ankündigungen aus der Presse, die Verlautbarungen der Verbände.
Da gibt es noch nichts Konkretes. Nein. Vielleicht für unsere Zuschauer nochmal, weil vielleicht nicht jeder so tief in der Thematik drin ist und weiß, was es mit den Bestpreisklauseln auf sich hat. Also es geht darum, dass angeklagt wird, dass die Hoteliers ihre Zimmerkontingente auf ihren eigenen Webseiten nicht günstiger anbieten dürfen als auf der Booking-Seite. Ne? Also das vielleicht nochmal so zur Erklärung.
Und ihr nennt das gar nicht richtig Bestpreisklausel, oder?
Das sind die Preisparitätsklauseln, so nennen wir das. Okay. Der technisch korrekte Begriff.
Okay, weil es eben nur um die Website des Hotels geht und ihr die Bestpreisklausel auf anderen Plattformen gar nicht verlangt oder verlangen könnt. Ja, ist das?
Also es gibt die enge und die weite Preisparitätsklausel, da steigen wir jetzt schon mal in die, in die, die Untiefen ein. Wir haben also die enge Preisparitätsklausel, um die es hier geht, heißt deshalb so, weil wir uns da ausbedungen haben in der Vergangenheit. Also ist ja auch hier, was das deutsche Thema betrifft, auch ein relativ weit zurückliegendes Thema. Da hatten wir in unseren allgemeinen Lieferbedingungen zwischen den Hotels und uns eine Klausel drin, in der wir uns auserbeten haben, dass Hotels auf ihrer eigenen Webseite uns nicht unterbieten. Das heißt, keinen günstigeren Preis einstellen, als sie bei uns einstellen. Warum haben wir das gemacht? Also wenn man mal überlegt, wann haben wir im deutschen Markt angefangen, das ist angesprochen, wir existieren seit 1996 als niederländisches Start-up-Unternehmen in Amsterdam gestartet.
Heute kein Start-up mehr, aber damals.
Nein, genau, aber eine europäische Erfolgsgeschichte, ne, die mal als kleines Start-up angefangen hat mit allen Schwierigkeiten, die ein solches Start-up
damals zumal, ne?
Genau, und das war ja auch ein neuer Bereich. Also damals gab es noch Walk-in-Buchungen, gibt es heute immer noch. Ne? Aber genau, die Digitalisierung, das Internet, das ging ja in den 90er Jahren erst so richtig los und da hatte eben der Gründer von Booking.com die Idee, das doch mal ins Internet zu bringen. Und das lief da noch so mit Faxgerät, Anzeigen schalten, die Buchungsbestätigung per Hand zu den Hotels bringen und so. Okay. So ging das los. Dann ging das kontinuierlich weiter, zusammen mit der Entwicklung des Internets. Und das war aber so, dass wir 2006 erst im deutschen Markt angefangen haben. Und was macht man, wenn man ein neues Geschäftsmodell hat und eben was anbietet, so wie wir, ein Marketingangebot, das erstmal völlig kosten- und risikofrei ist fürs Hotel. Also alle Dienstleistungen, weltweites Marketing, Kundendienst, Sprachen, viele Sprachen, mittlerweile sind es 45, hast du erwähnt, dass das nicht einfach so in Anspruch genommen wird und dann eben der Gast direkt beim Hotel bucht, dann wäre ja unser Geschäftsmodell so ein bisschen ad absurdum geführt. Da haben wir gesagt, na gut, um den Anreiz zu verringern, dass das Trittbrettfahren sozusagen Methode gewinnt, möchten wir uns da absichern.
Das heißt, das gab es von Anfang an, diese Preisparitätsklausel in den AGBs oder du hast das Lieferbedingungen.
Seit 2004, glaube ich, ne?
Seit 2004,
ich meine ja 2006.
Okay. Weil das ist ja auch die Frage, also du sagst, es gibt da jetzt noch nichts Konkretes, aber wenn sich jetzt tatsächlich dann auch, also alleine die 2000 Hoteliers, das könnte euch ja schon viel Geld kosten, wenn das Urteil zugunsten der Kläger ausfallen sollte und wenn dann die 15.000 Hoteliers auch, oder wenn Hotrick im Namen der 15.000 Hoteliers nochmal die Klage einreicht. Also ich meine, was da gefordert wird, ist ja Schadensersatz bis zu 30% der Provision, glaube ich, ne? Ja, der gezahlten Provision zuzüglich Zinsen. Also das wäre dann ja auch schon ein ziemlich viel Geld, was Booking dann zahlen müsste. Macht euch das Sorgen oder wie geht ihr da so
ran? Gibt es Rückstellungen, wäre ja vielleicht die Frage.
Ja, also damit beschäftigen wir uns erst dann, wenn es wirklich soweit ist. Wir sind ja noch in einem vorgelagerten Stadium, sage ich mal. Jetzt geht es erstmal um die Frage, gab es diesen Rechtsverstoß und wenn es ihn gegeben haben sollte, wovon wir überhaupt nicht überzeugt sind, sondern im Gegenteil, dann wäre ja noch die Frage, ist denn überhaupt ein Schaden eingetreten? Ja. Und das ist nochmal eine ganz andere Frage. Es sind im Übrigen wirklich rechtlich sehr komplexe Fragestellungen, die sich da, die man da zu beantworten hat, das Gericht zu beantworten hat. Da geht es um diverse Fragen, Marktanteil, und was ist mit den Provisionen? Vielleicht kann ich da auch noch mal was zu sagen. Ja, also Das ist ja, also oder zumindest mal, also lag ein Verstoß vor. Wir sagen nein, weil die Situation in Europa rechtlich sehr, sehr komplex ist. Also wir haben eine wirklich uneinheitliche Einschätzung, rechtliche Einschätzung von Preisparitätsklauseln. Und Preisparitätsklauseln, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, die sind in der Branche und nicht nur
in der Touristik, ne?
Touristik, genau. Sondern auch im Finanzwesen, in der Logistik ist das ein übliches Instrument. Und es ist nicht per se wettbewerbswidrig.
Trotzdem habt ihr das ja, also aktuell gibt es diese Paritätsklausel in den Verträgen nicht mehr.
Nein.
Das ist ja... Also würde jetzt die Klageseite sagen, eher schon sozusagen ein halbes Eingeständnis? Oder wie würdest du es beurteilen?
Mitnichten,
weil?
sagen wir so, warum sind die jetzt nicht mehr in den Verträgen? Reden wir über Deutschland oder über Europa?
Wir können
zum,
ja, genau.
Also wir haben die Klauseln immer dann abgeschafft, wenn durch rechtliche Verfügungen, zum Beispiel die Entscheidung des Bundeskartellamts in Deutschland, als unrechtmäßig eingestuft worden sind, im Übrigen für unser Unternehmen, nicht generell.
Ja.
Und europaweit haben wir sie abgeschafft im Juli 2024, und zwar im Vorgriff auf unsere Verpflichtungen nach dem Digital Markets Act.
Ja.
Das ist ja ein
ja.
europäisches Regelwerk zur Plattformregulierung, das für besonders große Unternehmen gilt. Wir sind also sind wir so eingestuft worden, und da gilt eben, dass man solche Preisparitätsklauseln nicht anwenden darf, und deshalb haben wir sie europaweit dort, wo sie noch vorhanden waren, gestrichen. Wie gesagt, sie waren rechtlich in vielen Jurisdiktionen, in vielen Märkten, Märkten in Europa eben zulässig. Und das war dann eben für uns bestand erst Klarheit europaweit mit dem Digital Markets Act. Und wie gesagt, nicht, weil die kartellrechtswidrig irgendwie angreifbar wären, sondern weil es eine politische Entscheidung gegeben hat, ein Regelwerk, das eben solche Klauseln für solche Unternehmen eben verbietet.
Okay. Aber was macht das denn mit eurem, mit euren Gewinnen, mit eurem Umsatz? Weil wenn jetzt dann die Hoteliers ihre Zimmer dann doch günstiger auf den eigenen Webseiten anbieten dürfen und nicht mehr unbedingt über Booking gehen, das wird sich doch bei euch auch bemerkbar gemacht haben, oder?
Also das insofern, das ist auch eine Frage, ne? Inwieweit sind Preisparitätsklauseln, haben die Einfluss auf unser Geschäftsmodell? Wir haben natürlich, also wir sehen das schon als Herausforderung an, aber gleichzeitig haben wir ja kontinuierlich in die Attraktivität unseres Angebots investiert, in Innovationen und auch Attraktivität natürlich für die Reisekunden, um die Buchungen einfacher zu machen, sodass wir schon denken, dass das kompensieren kann. Ne? Mhm. Und das sieht man auch an unserer Geschäftsentwicklung, die ist nach wie vor gut.
Eine Preisparität hat ja auch für den Vertrieb aus Hotelsicht gewisse Vorteile. Wenn eben überall nicht der Preiswettbewerb im Mittelpunkt eines Buchungsverhaltens steht, sondern eher eben die Leistungsaspekte, und das hat einen bestimmten Preis, und da unterbieten sich nicht die verschiedenen Vertriebskanäle. Aber wenn der Provisionssatz zu hoch wird, wird es natürlich dann irgendwann schwierig für den Hotelier, wenn er 20% oder so darüber hinaus abgeben muss, dann ist natürlich die Marge sehr groß zu sagen, okay, dann baue ich es bloß 10% günstiger auf meiner Webseite und verdiene noch mehr als über Booking. Was will ich damit sagen? Habt ihr es vielleicht auch ein Stück weit überreizt mit dem Provisionssatz, den ihr mit eurer Marktmacht dann in einigen Märkten durchgesetzt habt?
Also zunächst mal, das Thema Marktmacht können wir vielleicht auch gleich nochmal besprechen. Bei den Provisionssätzen ist es so, natürlich muss eine Vereinbarung, so wie wir sie mit unseren Partnern haben, fair für alle Beteiligten sein. Und Provisionssätze müssen fair sein. Das sehen wir so, und ich glaube, dass das auch die überwiegende Mehrheit unserer Unterkunftspartner so sieht. Wir haben einen durchschnittlichen Provisionssatz in Europa von 15%. Das ist ein differenziertes Modell, also nicht einheitlich ein einheitlicher Satz, sondern da gibt es eben gewisse Basis. Leistung, die jedes Unternehmen in Anspruch nehmen kann, zu einem Standardkommissionssatz. Dann gibt es die Möglichkeit, optionale Zusatzleistungen dazu zu buchen, zum Beispiel unsere Preferred Partner Programme.
Für dann auch mehr Sichtbarkeit.
Für mehr Sichtbarkeit, das wird natürlich transparent dann auch angezeigt. So, und wir glauben, dass das für die Leistungen, die wir bieten, nämlich wie gesagt globales Marketing, kostet ja auch ein bisschen Geld, ne? Für Sichtbarkeit zu sorgen, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel sogar. Kundenservice in 45 Sprachen, Übersetzungsdienstleistung, stellt sich vor, ein chinesischer Gast oder stellt euch vor, chinesischer Gast möchte irgendwie in Bayern ein kleines Hotel buchen. Und möchte dann, also zum einen, vielleicht spricht der Englisch, ja, bestimmt sogar, aber vielleicht doch auch nicht. Und
Deutsch wahrscheinlich nicht,
also genau. Weiß man nicht. Und dann möchte er auch noch mit Alipay vielleicht bezahlen, was aber das bayerische Hotel irgendwie als Bezahlungsmodus
mit Sicherheit nicht anbietet.
Genau, solche Sachen, die bieten wir ja an. Und das ermöglicht natürlich auch unseren Unterkunftspartnern, solche Gäste anzuziehen.
Genau. Ich meine, das ist in der Herkunft, wir haben auch darüber gesprochen, ne, 30 oder 29 Jahre sozusagen alt, völlig klar, dass ihr ein Booster wart in der Digitalisierung der Hotelbranche zu einer Zeit, wo fast alle Hoteliers überhaupt nicht annähernd in der Lage waren, diesen Markt oder vor allem diesen Vertriebsweg, digitalen Vertriebsweg für sich selbst irgendwie zu beackern. Mhm. Jetzt sind wir natürlich im Jahr 2025, sind wir weiter. All diese oder viele der großen Hotels, gerade die großen Ketten, Marriott, IHG, wie auch immer, mit den ganzen Brands, die haben natürlich all das, was du sagst, auch. Die haben ein Riesenmarketing, die haben total tolle Brands, die haben Bezahlmethoden, die haben einen tollen Content und. Muss man vielleicht auch sagen, die Blütezeit von Booking ist halt jetzt nicht mehr so wie damals. Und insofern ermächtigen oder ermutigen sich dann die Hoteliers untereinander zu sagen, jetzt gehen wir mal dagegen vor, weil wir sind gar nicht mehr so angewiesen auf Booking. Hm. Ist das eine zulässige Interpretation? Was würdest du sagen?
Also vielleicht mal zum, interessant, dass du jetzt die Hotelketten angesprochen hast. Ja. Vielleicht erst mal vorausgeschickt, also Deutschland und Europa ist wirklich ein ganz toller Markt mit ganz tollen Hotels und einer enormen Vielfalt.
Ja, absolut.
Und das sticht sozusagen heraus, auch im internationalen Vergleich. Wenn man mal überlegt, in den USA zum Beispiel sind 70% der Hotels riesen Kettenhotels. Ja. Das war nicht immer so, aber das ist stetig gewachsen, weil, wie du es sehr schön beschrieben hast, die natürlich ganz andere Möglichkeiten haben, in Marketing zu investieren, um Kunden anzusprechen. In Europa und in Deutschland haben wir eine enorme Vielfalt an kleinen und mittelständischen Hotels. Die sind überproportional auf Plattformen vertreten, auch auf unserer Plattform. Wir haben über 90%, ich glaube in Deutschland sogar über 95% KMU auf unserer Plattform.
Kleine mittelständische Betriebe sozusagen, ja.
Und es gibt auch Studien, die belegen, dass solche kleinen und mittelständischen Unternehmen überproportional vom Vorhandensein auf Plattformen profitieren. Und du hast eigentlich die Gründe schon genannt. Ketten können eher mal die Mittel aufbringen, um in wirklich effektives Marketing zu investieren und Kundenservice vorzuhalten und was weiß ich noch. Und kleine und mittelständischen Hotels, die vielleicht Familienbetriebe sind, die haben vielleicht die Kapazitäten nicht so unbedingt. Die haben auch nicht unbedingt das Geld, in den eigenen Marketing Angestellten und Personal zu investieren. Genau. Denen nehmen wir das ab. Die werden gefunden. Also die sorgen dafür, dass man...
Und ist das, ich will natürlich nicht vorgreifen, aber ist das auch ein Thema, dass ihr jetzt, wo ihr stärker den Fokus drauf legt, dass ihr sagt, wir gehen jetzt mehr auf die kleinen mittelständischen Unternehmen und wollen da vielleicht noch ein bisschen mehr wachsen?
Also sagen wir so, das haben wir ja immer schon gemacht. Das ist sozusagen...
Teil eurer Aufgabe,
oder Kundenversprechens. Genau, den Partnern zum Erfolg zu verhelfen und den, auch die Vielfalt des Tourismussektors in Deutschland und Europa zu erhalten. Aber du sprichst es richtig an, was wir natürlich sehen, was einen großen Zuwachs, im Übrigen seit der Corona-Pandemie nicht so überraschend bei uns und auch bei anderen gewonnen hat, sind so alternative Unterkünfte, zum Beispiel Ferienunterkünfte oder Camping oder was auch immer. Alles, was Kunden ermöglicht, noch individueller zu reisen. Das ist natürlich auch in Hotels möglich, mhm. aber so ein bisschen unabhängiger.
Ja, klar. Einfach noch mehr Auswahl. Genau. Ne? Aber man hat keine Campingplätze, sondern die Mobile Homes auf Campingplätzen, oder? Oder habt
also ihr, ja, klar. Ne?
Genau, das, okay, genau. Alles klar. Also nicht die Wiese.
Die Wiese kann man, soweit ich weiß, nicht mehr. Genau. Genau. Nein, okay. Aber da sehen wir einen überproportionalen mhm. Zuwachs in der Tat.
Genau. Mhm. Ich möchte mal darauf eingehen, was das alles so in Gänze für Booking bedeutet. Ne? Also wir wissen alle nicht, wie die Klage ausgeht und vielleicht wird ja auch die Klage auf europäischer Ebene auch erst eingereicht, wenn man weiß, wie die deutsche Klage ausgegangen ist. Ne? Das steht zu vermuten, oder?
Würde ich wahrscheinlich so machen, wenn ja. ich auch dagegen
bin. Wahrscheinlich, ne? Also nehmen wir das mal als relativ wahrscheinlich. Es ist doch schon... Also macht man sich in Amsterdam nicht auch Gedanken, wie das Geschäftsmodell in Gänze so weitergehen kann? Also ich würde es mal nicht unterstellen, dass es existenzbedrohend ist mit dieser Klage. Mit Sicherheit nicht. Dafür ist eure Marktdurchdringung, Relevanz am Markt viel zu groß. Aber trotzdem...
Es wird ja einen Einfluss haben.
Es wird einen Einfluss haben und man wird sich überlegen, wie hoch die Provisionen sein können, damit man die Hoteliers nicht dazu bringt, eben günstiger auf der eigenen Seite anzubieten, was sie ja mittlerweile können, was viele ja auch tun. Also nochmal ganz sehr lang, kurze Frage, ist das nicht auch ein Stück weit eine große Herausforderung für das bestehende Geschäftsmodell, das also zu verändern?
Also ich würde erstmal sagen, was auch immer jetzt mit dieser Klage passieren wird, es bleibt bei uns dabei, wir sind dem Erfolg unserer Partner verpflichtet, weil nur so erfolgreich wie sie sind, sind wir auch erfolgreich, was im Übrigen auch schon mal eine wichtige Voraussetzung ist. Und wir, unabhängig von der Klage, schauen wir natürlich schon und schon seit geraumer Zeit, wie können wir unser Geschäftsmodell weiterentwickeln, sodass wir unser Angebot attraktiv halten, auch für unsere Partner, unsere Unterkunftspartner neue Möglichkeiten eröffnen. Ja. Das hat jetzt aber eher weniger mit der Klage zu tun. Okay. Ich will nur noch mal ganz, bevor ich darauf eingehe, was ich sehr gerne mache, möchte ich noch mal kurz zu der Marktmacht, die jetzt mehrfach angesprochen wurde, eingehen. Das ist ja auch eine der Voraussetzungen oder eine der Grundlagen für diese angedachte und auch schon die bestehende Klage, die da läuft. Da wird immer von einem Marktanteil, einem sehr hohen Marktanteil gesprochen. Und wir finden, da muss man noch mal genauer hinschauen, um welchen Markt geht es denn hier eigentlich. Also wenn man mal die Hotrec, der Europäische Hotelverband, macht jährlich Studien europaweit und guckt sich an, wie sieht denn die Distribution im Bereich der Hotellerie aus. Mhm. Und da ist ganz interessant zu sehen, dass das relativ konstant der Direktvertrieb bei so um die 60% liegt. Das heißt 60%, oder ich glaube jetzt aktuell waren es, im letzten Jahr war es ein bisschen weniger, so 55% der Unterkünfte werden direkt gebucht. Direkt beim Hotel, durch Anrufe, durch die Webseite, durch Walk-ins, was es auch immer da gibt, durch E-Mail. Genau. Dann gibt es einen relativ und übrigens wachsenden Bereich durch Reiseveranstalter und Reisebüros. Die Vermittlung, die ist in den letzten zwei Jahren ist die gewachsen. Mhm. Und der Anteil der Online-Buchungsplattformen, der liegt so um die 30%. Und der ist im Vergleich zum Beispiel zu Reiseveranstaltungen und Reisebüros nicht ganz so stark gewachsen. Von, ich glaube, kurz nach der Pandemie 28%. Auf jetzt so um die 30%.
Europaweite Zahlen über alle Unterkünfte, die ihr...
Genau. Also insgesamt der OTA-Markt und in dem haben wir einen ziemlich großen Anteil, ist richtig, so um die 70%. Ja. Mhm. Aber absolut gesehen haben wir einen Anteil an der Distribution von im niedrigen zweistelligen Bereich.
Genau, und aus Sicht der Hoteliers ist natürlich das auch eher die Bedeutung, die Booking hat. Also dann muss man den Gesamtvertriebsmarkt sehen. Deshalb ist es gut, dass du das anführst. Innerhalb der OTAs ist es natürlich, dann habt ihr eine größere Dominanz. Aber natürlich gehört auch zum Teil der Wahrheit, dass für bestimmte Hotels, für bestimmte Segmente habt ihr eine deutlich höhere Relevanz. Also sie schaffen es immer schlechter, auch über andere Kanäle sozusagen sich zu vermarkten. Deshalb gibt es ja dann auch diese Klage. Ja? Also das sind jetzt allgemeine Zahlen, aber es gibt eben da auch Abweichungen, ne? Weil das sind Mittelwerte, wie du sagst.
Das stimmt, das sind Mittelwerte. Ich glaube, der Anteil der Direktbuchungen liegt in Deutschland sogar noch höher. Okay. Aber vielleicht ist dazu auch zu sagen, also jedes Unternehmen ist natürlich frei, wie es seine Vertriebsstrategie aufstellt, ob es mit uns oder mit anderen Plattformen zusammenarbeitet. Die meisten arbeiten sowieso mit mehreren zusammen, Social Media. Es nimmt auch zu an Attraktivität. Wir machen ja regelmäßig auch so Umfragen unter Hoteliers und wollen wissen, was ist für die so wichtig. Genau, also das muss man vielleicht noch dazu sagen. Und da muss man auch immer sagen, jedes Hotel entscheidet selber, ob es in eine Vertriebsstrategie investiert oder ob es sagt, ach, das gebe ich alles ab. Genau. Und jetzt komme ich nochmal auf eine frühere Frage zurück. Wo geht denn die Reise
Aber auch
hin?
In dieser Sendung. Die Frage.
Ja, früher war ja genau, entschuldige. Also die Frage, die du mir eigentlich gestellt hast, die ich dann aber erstmal zum Thema Marktmacht beantworten wollte. Wo geht die Reise so hin? Also wir schauen jetzt schon seit einiger Zeit, wie wir unser Angebot ausweiten. Erstmal für die Reisenden, aber das kommt auch unseren Unterkunftspartnern natürlich zugute. Und zwar das Wort ist schon mal gefallen, glaube ich, der Begriff Connected Trip. Da arbeiten wir ja dran, dass wir eben auch unsere anderen, zusätzlich zu den Unterkünften auch noch andere Reisedienstleistungen.
Flüge in allererster Linie.
Aber auch
Mietwagen,
Ausflüge.
Also ist es euer großes Ziel dann quasi, die Reise komplett aus einer Hand über Booking anzubieten? Also Unterkunft, Mietwagen, Flüge.
Ja, also das wäre so das Ziel, wo wir hin möchten, dass wir eben, weil wir eben sehen, warum wollen wir das machen? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr eine Reise bucht und ich meine, es gibt natürlich tolle Pauschalreiseangebote, bieten wir übrigens auch an mit Partnern. Der Trend geht ja schon zur Individualisierung. Jeder möchte so ein bisschen selber gucken, gerade wenn es jetzt nicht so eine ganz komplexe, spezielle Reise ist, dann geht der Trend ja schon dahin, dass man selber mal nach Flügen und nach Unterkünften guckt und dann sich das selber so zusammenstellt. Und das ist ja schon auch noch komplex. Ne? Ja. Also wir sehen halt, dass die Menschen da schon sehr viel Zeit damit verbringen. Ich kenne das selber, ihr kennt es vielleicht auch. Dann guckt man irgendwie auf verschiedenen Webseiten und dann noch nach Flügen und dann ist man möglicherweise auch irgendwann so überfordert, dass man es erstmal wieder sein lässt und dann ist das schon ein Frust. Das wollen wir dann anbieten, dass wir sozusagen das erleichtern, dass das aus einer Hand passieren kann.
Wie weit
kann.
Seid ihr da mit dem Vorhaben?
Also, das geht voran. Wir haben auf jeden Fall schon mal im Bereich der Flüge die Zahlen. Das nochmal. Im zweiten Quartal 2025 haben wir 44% mehr Flüge gehabt als im Vorjahr.
Ihr wächst ja natürlich von einem vergleichsweise kleinen Niveau, weil ihr nicht das große Flugportal seid. Aber gut, das Wachstum ist trotzdem beeindruckend. Und natürlich sprecht ihr so viele Kunden an, dass da auch noch viel Potenzial ist. Ne?
Genau, und das ist ja ein Prozess. Ne? Also diese Angebote im Bereich des Connected Trip, darunter verstehen wir zwei verschiedene Reisedienstleistungen. Das ist um 33% gegenüber dem Vorjahr in 2025 gewachsen. Also da geht es stetig bergauf.
Welche zwei sind das dann? Also einmal das mit dem Partner. Ich glaube, das ist der Tour aktuell noch, oder?
Nee, das sind jetzt tatsächlich die Unterkunft mit Flug kombiniert oder mit einer anderen Reise.
Aber die Pauschalreise-Dienstleistung oder Angebote, die ihr auch habt, da habt ihr einen Partner. Und welcher ist das aktuell?
Das ist Last Minute.
Last Minute,
aber wir arbeiten auch mit der Tour zusammen.
Okay, alles klar. Gut, und da seht ihr Wachstumspotenzial. Ja. Da ist natürlich die Preisvergleichbarkeit auch dann schwieriger. Ja, da müsste man dann sehr viel zusammensuchen und so weiter und so fort. Ist es denn denkbar, nochmal auf das Geschäftsmodell geblickt, dass irgendwann Hoteliers, die euch gar keine Provision zahlen, trotzdem bei euch gelistet werden? Im Flugbereich haben wir das dass Fluganbieter gelistet sind auf Vergleichsseiten, die gar keine Provision an die OTAs zahlen. Ist das bei euch für euer Geschäftsmodell auch denkbar, um dann, eure Motivation wäre ja, ihr habt trotzdem ein riesiges Angebot, ist sowas denkbar oder ist das Zukunftsmusik, wo man heute noch gar nicht?
Da muss ich gestehen, da bin ich so ein bisschen überfragt. Ich glaube, wir haben schon Kooperationen auch mit anderen Anbietern, nennt sich Partner-Offer, wo wir sozusagen auch in Contents zugreifen können, der jetzt nicht direkt bei uns gelistet ist. Ob das jetzt, da bin ich gerade überfragt, ob das ist, glaube ich, auch nicht das strategische Ziel, denn wir wollen ja nach wie vor, warum machen wir das mit dem Connected Trip? Weil wir nach wie vor davon überzeugt sind, dass wir für unsere Unterkunftspartner der Partner für Erfolg sind.
Und, und weil ihr euch einfach dann auch breiter aufstellen wollt. Ne? Genau. Also das ist ja auch einer der Gründe sicherlich.
Genau, und dieses, das ist ja nicht nur für den Gast attraktiv. Also das machen wir natürlich auch, um das Reiseerlebnis für den Gast zu erleichtern, sondern das bringt auch unseren Partnern was. Und wenn man dann nochmal KI mit dazu nimmt, unseren AI-Trip-Planner, an dem wir gerade, den wir gerade in Deutschland testen, der wird dann noch dazu, dafür sorgen, dass sozusagen auch mithilfe von generativer KI, dass dann auch das Hotel passend zum vielleicht zum Flug leichter gefunden wird. Also, dass wir dann noch spezieller auf die Kundenwünsche eingehen können und die Hotels noch besser sozusagen ihr Alleinstellungsmerkmal sozusagen an den Mann oder die Frau bringen
können. Das klingt allerdings auch nach einem großen Konkurrenzmodell für die Reisebüros. Ich habe hier zwei Fragen, die ich gerne mal einspielen würde. Die eine Frage kommt auch von einem Reisebüro und zwar, ich lese mal vor. Wir als Reisebüro nutzen Booking für Kundenbuchungen gegen Provision. Seltsam und branchenunüblich ist aber, dass die Provision daran gebunden ist, ob die Reise tatsächlich angetreten wird. Sprich, Buchung mit 100% Storno. Kunde zahlt voll, aber tritt die Reise nicht an. Hier verfällt für mich als Reisebüro der Provisionsanspruch. Dem Hotel wurde aber sicher die volle Provision seitens Booking abgezogen, selbst wenn der Kunde nicht angereist ist. Warum diese nachteilige Regelung?
Also wenn ich das richtig verstehe, bekommt... Da zahlt das Hotel die Provision, beim Reisebüro kommt in so einem Fall aber nichts an.
Genau.
Okay, das kann ich leider nicht beantworten, aber die Frage nehme ich sehr gerne mal mit. Also,
ja.
Man muss ja dazu sagen, das ist ja auch bei vielen Anbietern, Reiseveranstaltern immer wieder ein Streitthema. Ne? Wie wird umgegangen mit Provisionen, die im Fall einer Stornierung von welcher, vor allem von Veranstalterseite, dann nicht mehr gezahlt wird oder dann doch oder abgeschwächter Form und so weiter. Ne? Genau.
Aber interessante Frage, finde ich. Ja. Also wenn du da im Nachhinein noch mal eine Antwort für uns hättest, das wäre sicherlich gut. Dann noch eine zweite Frage. Das Produkt Payments by Booking wurde als Innovation im Zahlungsprozess positioniert. Gleichzeitig gibt es Stimmen aus dem Markt, die auf Einschränkungen bei der Verarbeitung dieser Raten durch externe Buchungssysteme hinweisen. Wie adressiert Booking.com diesen Zielkonflikt? Kannst du dazu was sagen?
Da müsste ich jetzt erstmal genauer wissen, welche Einschränkungen da gemeint sind. Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass wir das natürlich als Produkt anbieten, um die Leistung, sagen wir, die Bezahlsysteme auch für das Hotel, für die Unterkunft einfacher zu gestalten, weil gerade auch angesichts wachsender regulatorischer Komplexität, ne? Also da gibt es diverse Zahlungsdienstleisterrichtlinien, wo man dann Kundendaten verifizieren muss, garantieren muss, dass die sicher sind und so weiter und so fort. Das heißt, es, die regulatorische Komplexität nimmt zu und wir wollen eben mit diesen, mit diesem Service sozusagen dem Hotel, dem Partner auch was abnehmen. Ne? Also aber wie gesagt, alle Partner sind natürlich frei, ob sie das wählen, diese Option oder ob sie sie nicht wählen. Vielleicht kann der Fragesteller...
Charlie, wenn du noch eine, wenn du es etwas expliziter noch ausführen kannst, schreib gerne nochmal im Chat, dann nehmen wir es nochmal, nehmen wir es gleich nochmal mit rein.
Alexander, mich interessiert, ob ihr denn, du persönlich, aber auch ihr in Summe bei Booking.com überrascht wart, dass die Kritik im Zuge dieser Klage, die jetzt in einem Fall eben eingereicht wurde, in dem anderen nur angedroht, vielleicht kommt sie vielleicht auch nicht, dass die sehr, sehr harsch war. Mhm. Also einige Anwälte, wie auch immer, sind da sehr hart mit euch und eurem Geschäftsgebaren sozusagen in der Zeit, wo es diese Klausel gab, ins Gericht gegangen und haben euch immer wieder mindestens mal zwischen den Zeilen eine missbrauchende sozusagen Einfluss auf den Markt vorgenommen, weil eure Marktstellung dementsprechend war. Hat dich das überrascht?
Ja, also wie gesagt, wir nehmen Kritik sehr ernst. Ob nun die Kritik von den Partnern kommt oder von anderen Teilnehmern, die auch ein Interesse daran haben, diese Klage zu bewerben. Das kann natürlich auch dazu führen, dass der Ton dann etwas harscher mal wird, um eben diese Stimmung zu generieren. Ich kann vielleicht dazu sagen, dass wir natürlich, also auch gerade unsere Partner-Service-Teams, die ja damit auch im täglichen Austausch sind mit den Partnern, die hat das und die sich wirklich Mühe geben. Also ich habe da das auch Zuspruch bekommen oder Mitteilung von...
Ja, hat man ja auch online lesen können. Ja,
genau, dass sie sich seit Jahren also bemühen, da unseren Partnern da zum Erfolg zu verhelfen und gesehen haben, wie von einer kleinen Unterkunft daraus ein wirklich erfolgreiches, expandierendes Unternehmen geworden ist. Ja. Und das sagen uns auch viele Partner selber, die haben... mich angesprochen, die haben Kolleginnen und Kollegen in den Partner-Service-Teams in unseren 5 Büros in Deutschland und auch noch in den anderen Büros angesprochen und gesagt, wir wissen jetzt auch nicht, wollen da eigentlich nicht mitmachen, ihr habt uns doch geholfen und wir arbeiten gut mit euch. Mhm. Also das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Darstellungen, ne, die man da so sieht. Aber ja, also in der Tat, also wie gesagt, wir freuen uns natürlich, wenn die Partner die Leistung anerkennen, die wir ihnen bieten. Es gibt kritische Stimmen, die nehmen wir ernst.
Ich habe das Gefühl, es gibt eine große Gap zwischen stationärem Vertrieb und den Onlinern, ne? Also dass da auf der einen Seite im stationären Vertrieb große Jubelstimmung ist, dass es diese Klage jetzt gibt und dass da Konsequenzen folgen sollen. Und die Onliner aber durchaus auch auf eurer Seite sind und sagen, ja, aber ihr bietet ja auch das Marketing und ihr bietet ja auch die Services und, ne? Also das ist, glaube ich, eine große Diskrepanz, oder?
Die Onliner schauen sich das natürlich an und sagen, nicht nur Booking.com, sondern auch andere Plattformen haben ja dazu beigetragen, eine Lücke zu füllen, die es einfach gab, ne? in der wachsenden Bedeutung des Online-Vertriebs. Und ich habe da auch mal einen schönen Kommentar gelesen von ein Wirtschaftswissenschaftler, der zum Thema der Klage gesagt hat, das ist ja wie wenn man im guten Restaurant, im 3-Sterne-Restaurant essen geht und hinterher einen Teil des Preises zurückhaben möchte. Ne? Also das ist so. Aber wie gesagt, also es gibt diese Befindlichkeiten. Ich bezweifle, dass sie nur, auch die Hotels, die sich an der Klage beteiligen möchten, dass das nur aus dem Wunsch heraus geschieht, irgendein gefühltes Unrecht wieder gut machen zu müssen, sondern man muss auch sehen, diese Klage...
Es geht um monetäre Interessen natürlich.
Monetäre Interessen und das darf man auch nicht vergessen. Ja. Hinter dieser Klage sowohl der deutschen als auch der angedachten europäischen stehen offensichtlich Prozessfinanzierer. Und da wird eben die Klage auch beworben als völlig kosten- und risikofrei für die Hotels. Und wir haben ja auch gesagt, die Partner, die da mitmachen, wir arbeiten weiter konstruktiv mit denen zusammen. Das heißt, sie müssen auch nicht befürchten, dass da es Konsequenzen gibt.
Klar, das dürfte man wahrscheinlich auch nicht so einfach kundtun. Ja, klar. Alexander, wir reden ja jetzt schon vor allem die ganze Zeit über die Sammelklage, aber es gibt ja viel, viele andere Aspekte mehr. Du hast selber den Connected Trip und auch die Aktivitäten im Bereich Pauschalreise angesprochen. Gibt es denn neben der Sammelklage noch eine weitere Bedrohungsszenario für euer Geschäftsmodell, wenn wir auf die Pauschalreiserichtlinie schauen? Weil die Connected Trips, die sind heute so keine Pauschalreise. Wenn man aber alles, was irgendwie halbwegs verbunden ist, in einen Topf schmeißen würde mit einer neuen Pauschalreiserichtlinie, dann kommt ihr irgendwann zu anderen Verpflichtungen. Also beschäftigst du dich auch da mit der Abwehr gewisser Risiken als Regierungsbeauftragte?
Abwehr von Risiken. Also sagen wir so, wir sind ja, klar, das verfolgen wir sehr mit, was da gerade an Reformen ansteht. Das ist ja noch in der Diskussion und im Übrigen sind wir da wirklich auch sehr eng verbunden mit den Verbänden im Reisebereich. Und das kann ich auch sagen, das beschäftigt uns schon, was da angedacht ist, genauso wie die Reisebüros. Das traditionelle Reisebüro steht da exakt vor den gleichen Herausforderungen rechtlicher Art wie wir.
Absolut.
Wir haben die verbundene Reiseleistung, die nutzen wir derzeit. Wenn wir da Bausteine zusammenstellen. Mhm. Das machen ja auch die Reisebüros, die stationären, und sehen das auch als großen Mehrwert, zumindest die Deutschen, dass sie da nochmal, statt dass sie nur vorgefertigte Pakete einfach verkaufen, dass sie da selber auch noch eine Dienstleistung dem Kunden anbieten können. Mhm. Und dass das eben auch so eine Art Alleinstellungsmerkmal dann ist, mit dem sie auch ihr Geschäftsmodell gut und differenziert fortführen können. Und das machen wir auch und sorgen uns natürlich auch darum, dass, wenn jetzt alles fast die verbundene Reiseleistung ist, auf einmal zur Pauschalreise wird, dass das natürlich gewisse Verpflichtungen mit sich bringt. Das ist wahr. Das wäre schon dann eine größere Belastung.
Das wäre nicht in eurem Interesse, ne?
Es wäre, glaube ich, nicht im Interesse der, wie gesagt, der Branche insgesamt und der Kunden, weil dadurch möglicherweise zur Konsequenz hätte, dass die Flexibilität so ein bisschen verloren geht.
Nun gibt es Verbraucherschützer, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen, es muss alles, was irgendwie verbunden ist, eben in diesen Topf rein, weil es ansonsten so unübersichtlich ist. Ja, wir haben letztens auch ein Interview genau dazu veröffentlicht. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber heute geht es um deinen Standpunkt, und der sagt irgendwie, nein, das bringt Nachteile, und im Übrigen auch für den stationären Vertrieb, weil der dann nicht mehr so einfach verbundene Reiseleistungen anbieten kann. Das macht es dann alles viel komplizierter. Ne?
Also wir glauben, da sind wir uns, glaube ich, auch mit dem stationären Reisevertrieb einig, dass Information und Aufklärung da letztlich wahrscheinlich das beste Mittel ist, dass einfach die Reisenden wissen, was sie buchen. Das ist bei uns jetzt auch schon so. Das macht auch das Reisebüro, dass es da Informationen gibt. Ja. Und dann sollte aber der Reisende ja frei sein, was er da bucht. Also das Problem, was ist das Problem mit dem Vorschlag, den es da ursprünglich mal gab von der Europäischen Kommission, der ja jetzt gerade in der Diskussion steht, hoffentlich ganz so nicht kommt. Aber das Problem ist halt, dass dann sowohl vom Reiseanbieter als auch vom Reisenden es zu einer, also unbeabsichtigt, es zu einer Pauschalreise kommt, obwohl das überhaupt nicht angedacht war. Ja. Ne? Also man bucht eine Reiseleistung und dann überlegt man und dann bucht man sich noch irgendwas anderes und dann ist das auf einmal eine Pauschalreise, obwohl man das so gar nicht wollte. Mhm. Und da gibt es ja auch sowohl im Reisebüro als auch online gibt es ja Möglichkeiten, dass man darauf hingewiesen wird, was man da bucht. Nämlich, wenn man die Warenkorbfunktion benutzt. Mhm. Wenn man die nicht benutzt, naja, dann ist es eben vielleicht einfach, sind es eben zwei separate Reisen.
Ja,
ne?
Ja. Mhm. Genau, zwei separate Bausteine, die so nicht zusammenzuführen sind. Ne? Genau.
Oder eben der Umstand, dass man eine Versicherung mit hinzubuchen kann. Mhm. Eine Reiseabbruchversicherung. Es dürfte ja dann auch schon klar sein, dass das hier, dass man selber auch ein bisschen darauf achten muss, was hat man denn da eigentlich gebucht. Aber vor allen Dingen geht es hier darum, dass den Reisenden da die Wahlfreiheit erhalten bleibt. Und wir sehen halt die Tendenz, da alles, was nur irgendwie einen losen Zusammenhang hat, zusammenzupacken und stärker abzusichern. Also das ist scheint per se gut, ist aber tatsächlich nicht so gut, weil dann einfach das Angebot dadurch reduziert werden würde. Das sehen wir eben schon so als Gefahr.
Du hast vorhin erwähnt, ihr testet gerade ein KI-Tool. Was ist das genau? Was hat es damit auf sich? Und wann soll das dann auch so richtig live gehen? Habt ihr da schon Pläne?
Mhm. Ja, das ist unser AI-Trip-Planner, der so eine Art KI-Reiseassistent. Da sind wir gerade in der Testphase in Deutschland. Das läuft schon seit ein paar Monaten. Und die Planung ist, dass das bis Ende des Jahres oder wahrscheinlich sogar schon etwas eher vollständig live geht. Das gibt es jetzt schon, wenn man sozusagen da auf der Suchmaske guckt, dann steht da drunter, kann man da noch so sozusagen eine Maske, wo man was eingeben kann, eine Frage eingeben kann. Und dann gibt es da Empfehlungen für weitere Zusatzleistungen, die man da eventuell gerne haben möchte. Genau, da testen wir weiter dran. Da wird sehr viel mit KI passieren. Mhm. Das ist gibt es ja dann auch die Tendenz jetzt gerade oder den Trend hin zu Agentic AI. Genau. Da experimentieren wir auch mit. Dass es irgendwann mal so wird, dass man praktisch in einer Chatfunktion der Reisende sozusagen sich seine Empfehlungen holen kann und die dann auch buchen kann und vor allen Dingen eben auch flexibel die Komponenten seiner Reise zusammenstellen kann.
Also am Ende, dass diese Buchungsmasken, wie man sie heute hat, mit dieser starren Zielgebietsauswahl, Datenauswahl etc., dass das eher so eine Art Chat Spot genau. Weicht und dann kommen da aber tatsächlich eben die vollfertigen Reiseangebote mit dem Endpreis, werden dann ausgewiesen.
Wie das dann genau aussieht, wenn also das wird sicherlich auch davon abhängen, wie wann der Reisende sich da Zusatzleistungen, also ob das alles in einem Moment passiert oder ob es so im Verlauf der Reise oder der Reisesuche passiert, das wird dann sicherlich auch noch da eine Rolle spielen. Aber tatsächlich gehen wir da in den Bereich stärker rein und das soll sogar dann auch in den Bereich der Inspiration dann rein.
Ja, genau, das ist ja immer das große Ding auch, ne? Mit KI viel stärker bei Inspirationen dann auch Empfehlungen zustande kommen. Ne?
Ja.
Und ohnehin sind ja Inspirationen oder Erlebnisse viel mehr, über die man inspiriert wird als Reisender, viel stärker heute Reisegründe. Insofern macht das total Sinn. Mich würde nochmal, du hast jetzt eben schon über das Produkt gesprochen, wie ihr das Produkt erweitert. Wie viel Potenzial ist denn auf Herbergsebene, sozusagen, wenn man sich den ganzen Markt anguckt, noch da? Also ihr habt Hotels seit Jahr und Tag im Portfolio. Wir haben vorhin schon auch über Mobile Homes ein bisschen auf Campingplätze gesprochen. Wie endlich oder unendlich ist dieses Potenzial noch, wenn wir auf den europäischen Markt mal schauen, also den europäischen Markt der Herbergen?
Ja, das hängt natürlich auch davon ab, wie stark der Markt der Hotellerie noch weiter wächst.
Ja,
das ist natürlich so ein Punkt und wir bemühen uns natürlich da auch für so viele Hotels wie möglich der Partner der Wahl zu sein, dass sie mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Aber wir sehen halt auch eine, das sagte ich vorhin schon, eine Zunahme im Bereich der alternativen Unterkünfte.
Ja.
Und das ist insgesamt, muss man sehen, dass wir alle ein großes Interesse daran haben, dass die Vielfalt im Markt erhalten bleibt. Und das ist genau das die Herausforderung und auch das unser Ziel. Ne?
Es gibt ja nach wie vor auch, nicht so gut buchbare Unterkunftsformen, gerade vielleicht Pensionen in bestimmten Tourismusregionen. Also ändert sich auch sozusagen der typische Partner für euch? Ja, die großen, wir haben sie vorhin genannt, die Marriotts, IHGs und Co., die sind vielleicht nicht mehr ganz so angewiesen, aber eine Tourismusregion vielleicht umso mehr, weil da sind in jedem Kuhkaff irgendwie 4-5 Pensionen, die gerne auch das ganze Jahr über Touristen haben wollen. Also ändert sich da eure Klientel auf der B2B-Seite ein Stück weit, oder?
Also es ist interessant, dass du jetzt die Tourismusdestinationen ansprichst, weil wir tatsächlich auch mit zum Beispiel Tourismusorganisationen zusammenarbeiten, ähnlich wie übrigens auch mit Reisebüros, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten. Das wurde ja schon angesprochen.
Und
sowas Ähnliches gibt es auch mit Tourismusorganisationen, die dann ja so einen Bestand haben, häufig an Unterkünften, an Pensionen, auch Hotels, aber eben auch andere Unterkünfte, die über sie buchbar sind. Und da gibt es zwei Formen der Zusammenarbeit. Zum einen können die auf unseren Content, also auf unsere Unterkünfte zurückgreifen, um ihr Angebot zu erweitern. Oder Sie können die Unterkünfte, die bei Ihnen sozusagen da vorhanden sind im Portfolio, bei uns einstellen. Dann funktioniert das auch mit einer geteilten Provision. Also das ist was, wo wir auch hinschauen und uns unser
Wachstum
sehen und einfach noch ein bisschen eine Erweiterung des Portfolios und auch im Bereich der Reisebüros. Das ist auch ein nach wie vor sehr stabiler Markt und dass wir da auch noch ein bisschen weitergehen.
Also die Zusammenarbeit ausbauen, inwiefern denn? Also gibt es da schon konkrete Vorhaben?
Es ist einfach nur, dass wir eben schauen, dass das ein Bereich ist, den wir da auch im Auge behalten wollen.
Ihr habt ja im zweiten Quartal, habt ihr ja 8% Wachstum dieses Jahr an Übernachtung gehabt im Vergleich zum Vorjahr. Führst du das dann auch schon darauf zurück, dass ihr eben den weiteren Blick habt, dass ihr auch in andere, dass ihr auch andere Unterkünfte auf eurer Seite anbietet mittlerweile? Oder wieso 8% mehr Wachstum, wenn zum Beispiel jetzt gerade parallel der Airbnb-Chef sagt, also wir irgendwie mit dem Wachstum ist es gerade schwierig bei uns. Warum klappt das bei euch?
Weil unsere Unterkunftspartner so ein tolles Angebot haben. und weil wir vielleicht so eine gute, so attraktive Plattform sind, aber vielleicht so eher etwas, wenn man den Blick da etwas weiten möchte, was wir sehen können. Und das finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Wir haben ja im Moment diverse Herausforderungen insgesamt gesehen, makroökonomisch gesehen. Ne? Wir haben zunehmende Inflation, Verbraucherzurückhaltung bei den Ausgaben, wir haben geopolitische Unwägbarkeiten, das sind alles Kriege, Konflikte, alles so Sachen, wo man denken könnte, da gibt es dann eine größere Konsumzurückhaltung. Was wir sehen, und nicht nur wir, sondern insgesamt, ist, dass im Reisebereich, und das ist eine wirklich gute Nachricht, das nicht zu einer Konsumzurückhaltung führt, sondern die Leute wollen weiter reisen. Das entspricht auch so einem allgemeinen Trend, dass es eher so dahin geht, dass man nicht mehr in Dinge investiert, sondern in Erlebnisse. Genau. Machen ja da auch regelmäßig Verbraucherumfragen. Mhm. Und das spiegelt sich ganz konkret in Zahlen
wieder. Gerade bei jüngeren Generationen ist das ja ohnehin. Also man braucht, geht ja auch über andere Konsumgüter, man braucht nicht mehr selber ein Auto, sondern man hat die Apps mit den vielen Autos vor der Haustür, genau.
Und ansonsten vielleicht nochmal, warum jetzt ausgerechnet bei uns? Also wie gesagt, wir haben das Portfolio, erweitern wir ja stetig mit alternativen Unterkünften und vielleicht dann doch schon die Effekte des Connected Trips. Mhm. Ich sagte ja gerade, wir wachsen da an, auch im Bereich der Flüge. Und dann eben ist es ja dann doch so, dass man dann noch das passende Hotel braucht und dass man da oder die passende Unterkunft, also dass da eben auch noch ein Zuwachs dann kommt. Ja. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch was für unsere Unterkunftspartner ein Mehrwert ist, den sie durch uns kriegen, dass wir da unser Feld erweitern.
Genau. Du hast es ja angesprochen, die Menschen wollen reisen und es wird eher auf eine Küche oder vielleicht auch auf ein Auto verzichtet als auf den Urlaub. Das führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass wir die Paxe haben, die wir auch vor Corona hatten, aber im Umsatz sind wir auf jeden Fall stark als Branche und die Leute, also der Verbraucher möchte nicht auf seine Urlaubsreise verzichten. Ne? Genau, er macht sie vielleicht nicht mehr ganz so oft wie früher im Jahr oder vielleicht auch ein, zwei Tage kürzer, aber grundsätzlich ist Urlaub hoch im Kurs. Ich möchte auf einen Aspekt, der eben auch herausfordernd ist, mal eingehen, Stichwort Overtourism. Es scheiden sich die Geister so ein bisschen, die Experten in der Branche, die sagen, seid ihr eigentlich Lösung, das, also ein Teil der Lösung beim Thema Overtourism oder seid ihr das Problem? Man kann auf der einen Seite sagen, wenn ihr wirklich in jedes Kuhkaff, wir haben davon vorhin gesprochen, reingeht und Unterkünfte vermittelt, dann entzerrt ihr so ein bisschen Touristenströme, also nicht Downtown Barcelona, Downtown London, sondern eben in den Vororten, auch die macht ihr buchbar. Auf der anderen Seite verkraften die kleinen Orte natürlich auch per se von ihrer Infrastruktur. Wenn ich auf kleine Orte in den Dolomiten schaue oder in anderen kleineren Küstenregionen, die verkraften gar nicht so viel Tourismus, weil die Infrastruktur gar nicht so da ist. Sie haben keine U-Bahn, die haben nicht so viele Restaurants, die haben vielleicht eher Schließtage als eine große Vielfalt. Wie begegnet ihr diesen Herausforderungen, die ihr ja auch mit als Branche, Teil, bedeutender Teil der Branche, mit managen müsst und wollt?
Also ja, interessante Frage. Mhm. Vielen Dank dafür.
Hat mir sehr viel Mühe gegeben.
Ja. Ich weiß, du kannst das. Also sagen wir so, alle Beteiligten sind daran interessiert, dass Touristenströme ausgeglichen sind und dass Destinationen nicht nur touristisch attraktiv sind, sondern auch lebenswert für die Bevölkerung sind. Und da haben wir ein ganz ureigenes Interesse daran, denn Wer will schon irgendwie ständig Schlange stehen dann irgendwo in einer Destination sein, wo ja, man vielleicht auch nicht weiter was unternehmen kann. Aber das ist halt ein sehr komplexes Thema. Und sagen wir so, es gibt in gewissen Bereichen auch Undertourism. Das hatten wir in Corona natürlich, wurde das Schlagwort erstmals geprägt. Das gibt es aber immer noch in einigen Regionen und die sagen uns dann auch, wir wollen da jetzt gerne ein bisschen mehr. In Italien hatten wir das gerade mit einer Vizebürgermeisterin einer größeren Stadt, die sagte, sie möchte eigentlich den Tourismus so ein bisschen mehr verteilen, so in die Region. Das ist eine wunderschöne Region im Übrigen. Und da könnte man super viel machen mit der Verteilung der Reiseströme in alternative Zeiträume, dass man nicht nur Urlaub am Meer macht, sondern Wandertourismus und so. Und wir sind natürlich erstmal da, dass wir ein Angebot schaffen, dass das überhaupt auch Gegenden sind, die buchbar sind. Was dann da vor Ort passiert, da muss natürlich die Destination auch ein bisschen mitarbeiten. Ne? Also sie muss dann dafür sorgen, dass Infrastruktur da ist und so. Aber wir sagen auch, wir, und das ist jetzt vielleicht, darauf zielte deine Frage ab, also Wir haben großes Interesse, mit den Destinationen zusammenzuarbeiten, sodass die erstmal sehen, was haben sie denn überhaupt an Kapazitäten und wie können sie die eventuell managen. Und da kommen dann natürlich auch Regulierungen, zum Beispiel bei Kurzzeitvermietungen, in Betracht, dass man sagt, vor Ort, das sehen wir im Moment, dass es da so einen Trend gibt, aus einer gefühlten oder vielleicht auch realen Notwendigkeit heraus das Angebot zu beschränken. Da ist per se erstmal nichts gegen einzuwenden. Wir sagen nur, nicht nur wir, das müsste eigentlich auf einer konkreten Datengrundlage erfolgen, denn nicht alle gefühlten Probleme sind auch echte Probleme. Und da gibt es eine Regulierung, wir sprechen ja häufig über Überregulierung, zu viel Bürokratie und so weiter und so fort, aber es gibt ein Regelwerk aus Europa, das hier wirklich Abhilfe schaffen wird und wo wir, wie auch andere Plattformen, ein ganz großes Interesse haben, dass das auch kommt und umgesetzt wird, beziehungsweise es ist schon da, das ist die EU-Kurzzeitvermietungsverordnung und die wird jetzt gerade sukzessive in den Mitgliedstaaten umgesetzt und soll 2026 dann auch sozusagen in Kraft treten. Und
ja, okay.
Und das würdet ihr dann als Basis nehmen?
Da können wir dann auf dieser Grundlage, also da gibt es dann halt so, führt man Registriernummern ein und die Plattformen zeigen die an und die Destination kriegt im Gegenzug sozusagen Daten geliefert über die Menge und Art der Vermietungen, Dauer und so weiter und so fort. Und dann kann man auf einer ganz konkreten Datengrundlage gucken, was habe ich denn eigentlich bei mir in der Destination? Habe ich zu viel, habe ich zu wenig? Und dann kann man auch ganz gezielt Regeln schaffen. Aber es gibt ein größeres, natürlich auch noch viel mehr Stellschrauben. Also wir haben da mit dem Economist Impact zusammen so eine Erhebung gemacht und da wurde so eine Art Maßnahmenkatalog entwickelt als Empfehlung für Destinationen, was man denn machen kann, wenn man zum Beispiel ein Problem hat mit der Regulierung von Besucherströmen. Da kann man auch noch andere Sachen machen, ne? Also Besucherzeiten einführen.
Ich glaube, ein wichtiger, da ist viel Management in den Destinationen nötig, aber natürlich auch diese Zusammenarbeit mit euch und um manchen Wildwuchs sozusagen in manchen Wohngebieten auch zu unterbinden. Ich habe die Beispiele ja Barcelona zum Beispiel genannt, ist dann eben auch eure Zusammenarbeit gefordert. Aber ich glaube, der Punkt, was du sagst, eben auch All-Year-Round-Tourismus, dafür sind Plattformen wie ihr eben für unterentwickelte und touristisch unterentwickelte Regionen sehr, sehr wichtig, weil die haben einmal im Jahr vielleicht einen riesen Ansturm. Aber Angebote für Kunden oder für Besucher aufrechtzuerhalten, braucht man eben die Nachfrage ein ganzes Jahr. Stichwort Restaurants. Da macht kein Restaurant auf, wenn es nur zweimal im Jahr oder zwei Wochen im Jahr gut
gemacht. Das ist ja das Thema, das ist fast in allen Destinationen, mit dem Ganzjahrestourismus. Wenn man nach Griechenland schaut, da geht es ja auch darum, warum nicht Ganzjahrestourismus, aber da müssen dann eben auch alle mitziehen, da muss es dann, es dann auch klappen.
Und am Ende auch die Airlines. Im Übrigen, kleiner Teaser, wir haben demnächst auch Airbnb hier im Studio, ich glaube in zwei Wochen ungefähr, dann sprechen wir auch da nochmal stärker über das Thema Overtourism und Co. Genau.
Ich würde jetzt zum Schluss, weil Charlies Frage, er hat das nochmal konkretisiert, die könnten wir jetzt zum Schluss nochmal einmal klären. Also er konkretisiert seine Frage nochmal und fragt, ist es aus Sicht von Booking.com gewünscht oder akzeptiert, dass bestimmte Ratenmodelle wie Payments bei Booking faktisch nur über die eigene Plattform buchbar sind, auch wenn Hotels diese Raten eigentlich breit verfügbar machen möchten, zum Beispiel über Corporate-Buchungsportale oder TMCs.
Also wie gesagt, vielleicht bin ich da auch nicht genug im Thema drin, aber Ratenmodelle mit Payments, also dass man bestimmte Raten anbietet.
Also dass es vom Booking gewünscht ist, dass bestimmte Ratenmodelle wie zum Beispiel Payments bei Booking nur über die eigene Plattform buchbar sind, also nur über Booking.
Ja, es ist ja keine Rate. Es ist ja keine, also die Rate stellt das Hotel frei ein und Payments ist eine Leistung, die ein Hotel dann wählen kann, ein Hotelier, eine Unterkunft.
Als Dienstleistung von uns.
Als Dienstleistung. Und wie war das jetzt, ob man die dann irgendwie über Drittanbieter...
Genau.
Naja, wenn wir, also vielleicht verstehe ich es immer noch nicht. Sorry, aber dann bitte nochmal an mich weiterleiten. Genau. Aber sagen wir so, also wir haben ja, wir bieten dann diese Zahlungsabwicklung an. Das kann natürlich naturgemäß auch nur auf unserer Plattform
stattfinden, ja.
Wenn jemand da eine andere Plattform bemüht, ja, dann. Aber vielleicht habe ich die Frage nicht richtig verstanden.
Vielleicht verstehen wir alle drei mal
an mich schicken und dann leite ich das
nochmal den direkten Kontakt zu.
Ganz, ganz tolles Angebot.
Das ist eine super Sache.
Alexander, ich will vielleicht ganz zum Schluss nochmal auf was Aktuelles eingehen. Es gibt ja aktuell oder ständig immer wieder auch Datenmissbrauchsfälle im weltweiten Netz und da sind auch große Plattformen betroffen. Und die EU-Kommission verlangt dann gerade von den großen Plattformen auch eine Auskunft darüber, wie man eben gegen diesen Datenmissbrauch vorgeht, also Daten, Kundendaten, da geht es ja auch teilweise um Bezahldaten, hat man es gerade von, viel stärker schützt. Wie arbeitet ihr da mit der EU-Kommission zusammen und ist das gerade, sag mal, ein wichtigeres Thema, weil eben diese Betrugsfälle in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aufkamen? Kannst du da vielleicht noch was Aktuelles dazu sagen?
Ja, ja, das ist leider ein Phänomen, Cybersecurity, ne? Betrugsfälle im Internet, da ist die gesamte Branche und nicht nur die Tourismusbranche leider betroffen. Das sehen wir leider als wirklich ein zunehmendes Problem, das auch im Umfeld von Reisebuchungen passiert. Da sind wir und auch andere natürlich auch mit betroffen. Wir arbeiten da wirklich schon seit Jahren, also jetzt, wenn da ein Auskunftsersuchen kommt, beantworten wir natürlich. Und zwar auch dahin, was wir da an Maßnahmen ergreifen, sowohl um unsere eigenen Systeme zu sichern, die sind auch sicher, und um dafür zu sorgen, dass die Angriffe, die da möglicherweise bei den Partnern passieren und sozusagen den Hackern dann ermöglichen,
Daten abzugreifen,
dass da, wo sozusagen unser Kommunikations-Extranet mit reinspielt, dass das so sicher wie möglich ist, ne? Mit Zwei-Faktor-Authentifizierungen und anderen Blacklists von Begrifflichkeiten, keine Links und so weiter und so fort. Also da gibt es einen ganzen Maßnahmenkatalog. Es gibt Kooperationen, die wir mit Verbänden und Expertenorganisationen haben. Also wir haben da, unser Safety- und Security-Team ist da ständig dran, um da die Maßnahmen auch weiterzuentwickeln, sodass wir da wirklich für Sicherheit sorgen und auch Aufklärung natürlich, ne? Also wir machen Schulungen für unsere Unterkunftspartner.
Ein Teil dieses ganzen Kuchens ist ja auch, dass Angebote auf der Plattform sind, die es so in Realität gar nicht gibt, also betrügerische Angebote. Ist das eigentlich, nimmt sowas zu, ganz grundsätzlich? Ist dem am Ende gar nicht in Gänze beizukommen, weil so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel
ist? Es ist Katz-und-Maus-Spiel, das ist richtig. Also es nimmt jetzt auch gerade mit der zunehmenden Verbreitung von immer raffinierteren KI-Modellen nimmt das auch zu. Das ist
Hotelbilder, die es gar nicht gibt, ne? Als Beispiel.
Genau.
Ne?
Und wir sorgen auch, wir setzen sehr viel KI ein zur Betrugserkennung, auch in diesem Bereich. Okay. Und sagen wir so, es gelingt uns auch, den ganz überwiegenden Teil dieser Versuche zu erkennen, zu eliminieren.
Aber einiges rutscht durch.
Manchmal kommt es halt dann doch dazu, es ist nicht vermeidbar. Aber wir tun alles, was möglich ist und nach den technisch neuesten Standards, um da wie alle anderen Teilnehmer auch das Phänomen einzudämmen.
Klar, ihr müsst es im eigenen Interesse ja schon tun. Ne? Ja. Wenn das zu sehr bekannt wird, dass es eben immer wieder solche betrügerischen Angebote gibt, dann schadet euch das logischerweise auch.
Natürlich, also ist im Interesse aller.
Genau. Ja. Sehr gut, ja. Spannende Stunde, würde ich sagen,
find
oder?
Ich auch. Ja, total. Schön, dass du da warst.
Ja, ich danke euch.
Ich glaube, wir haben sehr viele Fragen klären können. Irgendwas bleibt immer offen, aber ich glaube, wir haben sehr ausführlich über viele Themen gesprochen. Ja, vielen Dank an dich, Alexandra, dass du da warst. Ich würde noch mal einen kurzen Ausblick darauf geben, was diese Woche noch ansteht, hier bei uns im Studio. Morgen gibt es den Destination Day Kroatien und am Donnerstag, findet hier um 11 Uhr auch ein spannender Talk statt. Da werden nämlich 5 der 6 Kandidaten, die sich für die Säule A bei der DRV-Wahl haben aufstellen lassen, hier sein und mit meiner Kollegin Bianca sprechen. Das wird sehr spannend. Also gerne auch einschalten.
Es wird voll hier im Studio.
Es wird sehr voll hier im Studio, ja. Heute ist es wirklich ja richtig leer. Genau. Aber sicherlich auch sehr spannend. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Vielen Dank, Alexandra.
Genau. Ich danke euch.
Auf Wiedersehen.
Danke an die Zuschauer fürs Zuhören.
Tschüss. Tschüss.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.